Liebe Gäste, liebe Glaubensfreunde, ich muss das immer wieder betonen, dass es für mich herzerfrischend ist, in diesem Kreis mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern und gemeinsam über Gottes Wort nachzudenken. Und ehe ich hierher komme, das ist meine Gewohnheit, auch wenn ich woanders zu Gottesdiensten komme, dann bitte ich dafür zu Hause, dass Gottes Geist die Herzen anrührt, dass auch Wasser und Ströme des Lebens fließen können. Nun, es ist schon angekündigt worden, dass es ein besonderer Text heute ist. Ich lese einen Text aus Jesaja, aus Psalm 17 und dort die Verse 13 und 14. Diese Verse sind einem Gebet Davids entnommen und ich möchte gern euch anschauen und sehen, wie dieses Gebet auf euch wirkt. Herr, mache dich auf, tritt ihm entgegen und demütige ihn. Errette mich von dem Gottlosen mit deinem Schwert, vor den Leuten, Herr, mit deiner Hand, vor den Leuten dieser Welt, die ihr teilhaben schon im Leben, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, deren Söhne auch noch satt werden und ihren Kindern ein Übriges hinterlassen. Würdet ihr euch frei fühlen, solch ein Gebet zu sprechen, nach dem Schwert Gottes zu rufen, dass er euch befreit von den Gottlosen, von den Leuten dieser Welt, endlich Schluss macht mit ihnen? Nun, wir können mit Recht vermuten, dass David sich in großer Bedrängnis befindet, wenn er mit solch einem Ansinnen an Gott herantritt und ihm ein Schwert in die Hand drücken will und jetzt mach Schluss. Ja, manchmal ist es schon eine Not mit den Leuten dieser Welt. Jesus nennt sie die Kinder dieser Welt und er bemerkt dabei, wenn er von ihnen spricht, dass sie in mancher Weise klüger sind als die Kinder des Lichts. Denn sie denken an die Zukunft. Wie wird's mir gehen? Und es ist die Frage, wie weit wir als Gläubige auch an die Zukunft denken. Und was wir dafür tun, an die Zukunft, die wir gemeinsam mit Gott haben möchten. Ja, wie soll man's halten mit den Leuten dieser Welt? Sie sind doch einfach da, als erdrückende Mehrheit. In unserer Straße, in unserer Stadt, im Betrieb, in unserer Dienststelle, überall, auch in der Schlange, am Supermarkt, begegnen sie uns. Und das Zusammenleben und das Arbeiten mit ihnen gemeinsam ist nicht immer leicht. Wie soll man mit ihnen umgehen? Einige haben gemeint, man müsse sich auf eine Insel der Seligen zurückziehen, hinter hohe Mauern, und dann habe man nichts mehr mit den Leuten zu tun. Aber das ist, meine ich, keine Lösung. Besser ist es doch, einmal unbefangen über unser Zusammenleben mit den Leuten dieser Welt nachzudenken und uns zu fragen, wie geht Gott mit ihnen um? Wie sieht er sie und wie verhält er sich? Im Grunde genommen hat jede Wortbetrachtung, jede Predigt auch das Ziel, uns mit der göttlichen Sicht der Dinge und der Menschen vertraut zu machen. Da hat David ja gewisse Schwierigkeiten und er hat ja auch einen Vorwurf, den er einbringt in seinem Gebet. Er hat Schwierigkeiten, Gott zu verstehen, wenn er sagt von den Leuten dieser Welt, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern. Lieber Gott, du fütterst diese Leute ja auch noch. Die Söhne, die Fülle haben, an ihrer reichlichen Vermehrung bist du auch nicht ganz unschuldig. Und lassen ihr Übriges ihren Kindern. Sie erscheinen ja fast als gesegnete Leute. Denen geht's doch gut. Das ist ärgerlich, das ist skandalös. Nicht nur für David. Oder sollte es möglich sein, dass Gott weder mit uns noch mit David einig geht? Womöglich hat er gar geordnete Beziehungen zu den Leuten dieser Welt. Das vermutet David an anderer Stelle in einem Psalm. Im Psalm 33, in den Versen 13 bis 15. Und ich habe den Eindruck, das muss ein sehr klarer Tag gewesen sein, denn da hat er eine gute Übersicht und kann weit blicken von höherer Warte. Dort sagt er, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle ihre Werke. So ist es doch. Das Auge Gottes ruht auf allen Menschen, so unsortiert, wie sie diesen Globus bevölkern. Er hat die vollständige Übersicht und die absolute Einsicht. Das haben wir ja schon in der Kindersonntagsschule gelernt. Gott sieht alles, er kennt jeden Menschen. Und er ist für alle da, mit seiner ganzen Freundlichkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Geduld, mit seiner Güte und mit seiner Gerechtigkeit. Deshalb spricht er ja mit uns über sie, wie er sie sieht und wie er sie behandelt, damit wir Verständnis gewinnen und damit das Zusammenleben mit ihnen entkrampft und entspannt wird. Jesus hat sich ja ziemlichen Ärger bei seinen frommen Mitbürgern eingehandelt, als er zu Zöllnern und Sündern ins Haus ging und mit ihnen zusammen ein Festmahl gefeiert hat, Speisen gegessen hat, die von ihren Händen bereitet haben. Das kann man doch nicht machen. Helles Entsetzen hat er schließlich mit seinen Worten ausgelöst. In Matthäus 5, Verse 44 und 45. Liebet eure Feinde. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Warum? Was macht er denn? Er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten. Und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Immerhin ist das ja seine Welt, die er geschaffen hat und für die er Verantwortung trägt. Wie steht's dann aber mit den Sonderansprüchen, die wir als seine Kinder manchmal geltend machen möchten? Paulus stellt ja die Frage, wie diese Sonderansprüche eigentlich begründet werden könnten. Aber seine Antwort lässt bei den frommen Zeitgenossen keine Freude aufkommen. Er sagt in Römer 3, Verse 10 bis 12, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. So sieht's in Wirklichkeit aus. Aus der Sicht Gottes, sagt Paulus. Das ist bestürzend. Das ist ernüchternd. Unsere mühsame Sortierung zwischen Guten und Bösen, die kommt da doch wieder ziemlich durcheinander. Wenn Paulus weiter feststellt in Römer 3, Vers 23, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. In der Kaufmannssprache nennt man das zweite Wahl. Das kann man nicht ins Schaufenster stellen. Dann wird das also gar nichts mit unserem hochgepumpten Friseursessel. Und obendrin, da säßen wir. Da wird uns doch ziemlich die Luft wieder rausgelassen. Damit wir wieder zurück auf den Teppich kommen. Manchmal scheint es sogar den Menschen, die ohne Gott leben, besser zu gehen als uns, als den Gotteskindern. Das ist es doch, was David Gott vorhält, denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern. Aber reicht das für ein erfülltes Leben, dass der Bauch gefüllt wird? Der Prediger Salomo hat da ganz richtig beobachtet, wenn er in Prediger 6, Vers 7 sagt, alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund, aber sein Verlangen bleibt ungestillt. In der alten Luther-Übersetzung steht dann noch, aber doch wird die Seele nicht davon satt. Das ist doch das Problem in unserer westlichen, konsumorientierten Gesellschaft. Die Seele wird nicht davon satt. Die Menschen sind immer auf der Suche nach einem neuen Kick, immer wieder etwas anderes. Das Verlangen bleibt ungestillt. Habt ihr das mitgekriegt, dass zu Karfreitag die jungen Leute auf die Straße gegangen sind? Sie wollen die ganze Nacht durchtanzen. Das gefällt ihnen nicht, dass 2, 3 Tage im Jahr freigestellt sind von solchen Vergnügungen. Dass es einfach stille Tage sind. Nein, wir wollen weitermachen. Demnach sieht das Bild so aus. Und ich sage das ganz ohne Ironie, eher mit Betroffenheit. In einer langen Schlange stehen sie da, die Leute dieser Welt, um sich täglich ihre Portion abzuholen. Jahr für Jahr, ein Leben lang. Sie beten nicht, unser täglich Brot gib uns heute. Sie danken auch nicht, danket dem Herrn, denn er ist freundlich, wenn sie satt geworden sind. Gott könnte sie mit himmlischen Gütern überhäufen. Er will das auch. Denn die himmlischen Schätze sind unermesslich. Sie sagen Danke. Ihnen genügt es, wenn er ihnen täglich die Schüssel füllt. Und das tut er dann auch. Oft sogar reichlich. Es ist ja der einzige Bereich, in dem er ihnen Gutes und Fürsorge angedeihen lassen kann. Meine Lieben, von seinen Kindern erwartet Gott, dass sie anspruchsvoller sind. Es sieht doch schlecht aus, wenn Gottes Kinder sich gelegentlich in der falschen Reihe anstellen. Jesus gibt hier freundliche Zurechtweisung in Matthäus 6, Verse 31 bis 33. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wenn Jesus es doch sagt, warum sind wir denn manchmal so besorgt, dass wir zu kurz kommen könnten? Sollte der, der den Undankbaren und Gedankenlosen täglich bereitwillig ihre Schüsseln füllt, seine Kinder dem Mangel überlassen? Nein, der Himmel nimmt sein Fürsorgeamt gewissenhaft und pünktlich wahr. Und wenn ich es global betrachte, es wächst genug für alle Menschen. Denn für alle Menschen hat Gott, ob sie gläubig oder ungläubig sind, die Verheißung gegeben, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Tag und Nacht, gilt allen Menschen. Bis zuletzt, bis zur Wiederkunft Christi, wird eine Ernte da sein, ist das Versprechen Gottes. Die Frage ist, ob richtig verteilt wird in der Welt. Das ist das Problem. Auch dem Gottlosen wird seine Leibrente ausgezahlt. Hier liegt seine Sicherheit, zugleich aber auch sein Dilemma. Eine Leibrente erlischt in der Regel mit dem Tode. Wir denken an unseren Ausgangstext. Errette mich von den Leuten dieser Welt, die ihr Teil haben schon im Leben, hier. Sie haben ihr Teil, jetzt in diesem Leben. Gott hat eine Ewigkeit zu verschenken. Sie haben es sich verrenten lassen. aber mehr haben sie dann auch nicht zu erwarten. Bestenfalls noch eine eindrucksvolle Beerdigung. Die prächtigste Beerdigung, die ich je erlebt habe, war die, als ich hinter dem Sarg von Richard Burton, dem englischen Filmschauspieler, hinterhergegangen bin, mit einer großen Trauergemeinde von 400 Leuten. Ich war in Genf bei Bekannten im Urlaub, las in der Zeitung, heute Mittag wird Richard Burton beerdigt, hingefahren mit meiner Frau und mich zu den Leuten gesellt. Ich habe die Grenze angeschaut, die Berge von Grenzen. Der schönste war von der Gaststätte, wo er täglich saß, und ich habe ihm sogar die Trauer, die auf der Schleife stand, abgenommen. Er war der prominenteste und ertragreichste Kunde in der Gastwirtschaft dort unten am See. Er hatte Alkoholprobleme, das hat auch wohl zu seinem frühen Tod mit beigetragen, ist nur 59 Jahre alt geworden. Ernüchternd war für mich, als ich am nächsten Tag in der Zeitung las, mit zwei Seiten bunten Bildern, dass die Hälfte der Trauergemeinde Journalisten und Reporter aus aller Welt waren, 200 Leute. Da war keine Trauer, die wollten nur live und in Farbe das miterleben und das in der ganzen Welt ausbreiten. Als ich dann am nächsten Tag noch einmal hinfuhr, um mir das Grab anzuschauen, und an der Friedhofsmauer parkte, da sprangen zwei Fernsehreporter hinter der Friedhofsmauer hervor, weil sie dachten, jetzt sei Liz Taylor mit ihrem Leibwächter gekommen, aber es war nur meine Frau und ich. Wie schnell wird es still um einen Menschen, der so großartig dastand und einen berühmten Namen hat. Ich bin Jahre später noch einmal zurückgegangen an dieses Grab und hab's mir angeschaut. Ein schmuckloser Stein, zwei Jahreszahlen und ein Name und 14 Stiefmütterchen und ein bisschen Kies. War nicht viel, was ich da gesehen hab. Das alles sieht Gott auch. Es bestimmt sein Handeln ihnen gegenüber. Das Wenige, das sie von ihm beanspruchen, gibt er ihnen bereitwillig und manchmal reichlich. Es gibt für uns keinen Grund, sie zu beneiden. Einem Mann, der gern Pfeife rauchte, legte man im Sarg seine geliebte Pfeife in die Hände. Und die Angehörigen, die es mir erzählten, sagten, was sei das für ein friedliches Bild gewesen, wie er mit gefalteten Händen da lag und die Tabakspfeife in seiner Hand hatte. Aber Tabak haben sie ihm nicht mehr mitgegeben. Sie wussten genau, dass er die letzte Pfeife längst geraucht hatte. Aber etwas Tröstliches wollten sie noch tun, da war ihnen nichts anderes eingefallen. Furchtbar. Am Abschluss eines Lebens nichts anderes in der Hand zu haben als eine erloschene Tabakspfeife. Das hört sich nicht nur hoffnungslos an, das ist es auch. Das ist die Betrachtung der Leute dieser Welt aus göttlicher Sicht. Eigentlich ein kümmerliches und bedauernswertes Bild. Aber fassen wir die gewonnenen Erkenntnisse zusammen. Da waren zuerst die Leute dieser Welt von David im Gebet dem Schwert Gottes anbefohlen. Dann sind sie plötzlich auch Menschen, die von der Liebe und Fürsorge Gottes leben. Oft recht gut sogar. Dass Neid aufkommen könnte, wird mehrfach in den Psalmen deutlich. Im Psalm 73 beklagt sich Asaf, ich wäre fast gestrauchelt, als ich ansah, wie es den Gottlosen so gut ging. Und er sagt, ich hab's erst begriffen, als ich ging ins Heiligtum Gottes und auf ihr Ende schaute. Was bleibt denn am Ende? Schließlich sind sie doch nur Verbraucher der täglichen Gnadenerweise Gottes, der die Sonne scheinen lässt über Gute und Böse und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Manchmal sind sie nicht nur gedankenlos, sondern auch feindselig gegenüber der Hand, die sie ernährt und mit Fürsorge umgibt. Zum Schluss sind sie dann doch in einer recht unglücklichen und nicht beneidenswerten Lage, wenn man alles aus genügendem Abstand, aus der richtigen Höhe her betrachtet. Und der Himmel bleibt nicht unberührt von diesen trostlosen Dahinsterben dieser Leute. Gott lässt durch seinen Propheten Hesekiel 33, Vers 11 sagen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Und jetzt frage ich noch einmal, wie stehen Gottes Kinder den Leuten dieser Welt gegenüber? Misstrauisch? Reserviert? Mit genügend Abstand? Gott hat ein geordnetes und von seiner Liebe bestimmtes Verhältnis zu ihnen. Darf er von uns Anteilnahme für die Menschen unserer Umgebung erwarten, auch wenn wir sie für Weltmenschen halten? Anteilnahme kann sich freilich auf verschiedene Weise äußern. Auch wie bei jener Frau. Sie war mit dem Fahrrad unterwegs, hatte dringende Besorgungen zu machen. Da sah sie auf der anderen Straßenseite eine schwarz gekleidete Frau aus ihrem Bekanntenkreis und sie rief über die Straße herzliches Beileid, während sie zielstrebig weiterradelte. Ich stand auf dieser Straßenseite und dachte, was man alles so vom Fahrrad aus erledigen kann. Herzliches Beileid und tschüss. Wenn es wirklich um Herz und Leid geht, dann muss man schon bremsen und absteigen und auf die andere Straßenseite gehen. Man muss schon vom Reittier steigen wie jener Samariter und zu dem hingehen, der unter die Räuber gefallen war. Das herzliche Beileid, das der Priester und der Levit vielleicht ja auch empfunden hatten, das war nichts Nütze, weil sie vorbeigegangen sind. Mark Twain, der bekannte amerikanische Schriftsteller, war einmal in einer Gesellschaft, wo der drohende Konkurs eines Geschäftsfreundes beklagt wurde. Und sie jammerten, die ehrbare Familie, die netten Kinder, die arme Frau und jetzt sitzen sie auf der Straße. Er hörte sich das eine Weile an, dann sprang er auf und sagt, ich bedauere unseren Geschäftsfreund mit 1.000 Dollar. Dann wurde still und dann sprangen andere auf und haben den Freund bedauert mit hohen Geldbeträgen. Der Konkurs war abgewendet. Man muss schon etwas tun. Das Reden darüber hilft nicht. Sind sie im Grunde genommen nicht alle unter die Räuber gefallen? So wird ihre und unsere Lage vom Himmel her gesehen. Deshalb hat jemand seinen Platz an der Seite Gottes verlassen und ist abgestiegen in die Finsternis und Verlorenheit dieser Welt hinein. Wie anders sollen wir Johannes 3, Vers 16 verstehen? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. In diesem Sinne feiern wir doch Abendmahl und erinnern uns daran, dass Jesus nicht als Zuschauer oben geblieben ist in der himmlischen Welt, sondern zu uns heruntergekommen ist. Da können doch Gottes Kinder nicht auf der Zuschauertribüne sitzen bleiben, wie Jona unter seinem Rizinus. Wer das weiß, dass diese Welt dem Gericht Gottes entgegengeht, kann doch nicht tatenlos abwarten, was kommt. Er ist dringend aufgerufen, Menschen eine Hoffnung, einen Ausblick zu eröffnen. Und ich habe mich gefreut, Almut, als du bekannt gegeben hast, dass ihr euch Gedanken macht, wie man an die verschiedenen Menschengruppen herankommen und ihnen helfen kann, sie hineinrufen kann, ihnen das Angebot Gottes nahebringen kann. Da ist ein Auftrag und alle Hilfsmittel und Hilfskräfte des Himmels stehen bereit. Das hat mir in den Jahrzehnten meines Dienstes immer wieder Mut und Antrieb gegeben. Gott liebt die Menschen und er will, dass ihnen geholfen wird. Deswegen kann ich mich bis heute noch nicht zur Ruhe setzen. Ich muss das Angebot Gottes immer noch weitergeben. Und wenn sie sich sträuben, wenn sie die Einladung zurückweisen, weil sie nur für dieses Leben disponiert haben, und das wird bei der Mehrheit der Fall sein, sollte man sich trotzdem Mühe geben? Wird Gott denn etwa nachlässig, unfreundlich oder schroff, weil sie es nicht besser verdienen? Wir erinnern uns, der seine Sonne aufgehen lässt über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. In diesem Zusammenhang steht das schwerwiegende Wort: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Gottes Kinder in dieser Welt, ich fasse das jetzt zusammen, sind hilfsbereite Nachbarn, nützliche Freunde, verständige Ratgeber. Das war immer so. Die biblischen Berichte bestätigen das. Sie haben immer der Stadt Bestes gesucht. Die Lage der Gläubigen in dieser Welt, ohne von dieser Welt zu sein, ist sicher schwierig. Und es mag Stunden geben, wo wir David gut verstehen können und sagen, ach, wenn es erst zu Ende wäre mit all den Dingen dieser Welt, die uns nicht gefallen, wo wir uns wünschen, dass Gott eingreift. Leichter wird es für den, der die Aufgabe erkennt, der offensiv wird und den Liebesangriff wagt, sich den Mitmenschen freundlich zuwendet. Gibt immer ein Echo, habe ich immer erlebt. Manchmal ganz überraschend. Vielleicht, dass der eine oder andere sich angezogen fühlt von deiner echten Anteilnahme und umdisponiert für das ewige Leben. Der Herr segne jeden von euch, der in dieser Weise mit einem offenen und liebevollen Herzen auf seine Nachbarn, Freunde und Bekannten zugeht und damit für manchen Anlass zur Rettung werden kann. Amen.